ihr seid entlassen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gleich zu Anfang ein paar Dinge, die ich hier heute nicht machen werde. Keine Predigt zur Jahreslosung, keine Jahresendbilanzpredigt und keine, was könnten wir uns für gute Vorhaben fürs neue Jahr nehmen, Predigt. Überhaupt nicht mal eine Predigt mit einem Fazit am Ende eines jeden der 3 oder 4 Punkte mit tu das, tu das und tu das. Der Predigttext für den heutigen ersten Sonntag nach Weihnachten gibt das nicht her. Das Kapitel Matthäus 2 nimmt uns schlicht mit hinein in die Geschichte, wie es nach der Geburt Jesu weitergeht. Was passiert in den Wochen, Monaten, in den Jahren danach? Und der Verfasser des Matthäusevangeliums, nennen wir ihn Matthäus, nennen wir ihn Levi, möchte uns mit hineinnehmen und uns erstmal einladen, diese Geschichte zu hören, diesen Text zu hören, ihn zu bedenken. Nicht gleich mit dem, wie wir evangelische Christen das gerne machen. Ja, und was soll ich jetzt tun? Was soll ich machen? Was lerne ich daraus? Sondern mit einem, hör mal zu, setz dich mal hin, hör dir dieses Kapitel mal an. Lass dir von mir als Verfasser des Matthäusevangeliums erzählen, wie es war. Ich erzähle die Geschichte, das, was passiert ist, und gleichzeitig deute ich es für dich. Du kannst es hören und für deinen Glauben an Christus daraus klug werden. Du kannst etwas lernen für dich und deinen Umgang mit diesem Herrn Jesus. Also möchte ich mit Ihnen heute Morgen nur einen etwas längeren Text bedenken. Matthäus 2, das ganze Kapitel. Es berichtet, und diese 4 Abschnitte, das ist dankbar für jemanden, der predigt, das gibt die Gliederung quasi vor, berichtet vom Besuch der Weisen aus dem Osten, von der Flucht nach Ägypten, vom Kindsmord des Herodes und von der Rückkehr der heiligen Familie nach Nazareth. Und ich möchte mit Ihnen diesen Text, dieses Kapitel 2 des Matthäusevangeliums heute Morgen bedenken. Wir brauchen keinen großen Anlauf zu diesem Text, keine lange Hinführung zur Predigt. Die Weihnachtstage liegen hinter uns und so ist das auch im Matthäusevangelium. Das erste Kapitel stellt uns Christus vor, ein langes Geschlechtsregister, das das Ziel hat, Jesus in der Heilsgeschichte Gottes zu verorten. Von Abraham her läuft alles auf diesen Christus zu, der dann durch das Wirken des Heiligen Geistes gezeugt und von Maria geboren wird. Dann ist er da. Und Matthäus nennt noch im ersten Kapitel seines Buches 2 Namen für Jesus. Von seinen Eltern soll er bekommen den Namen Jesus. Hilfe, Heil, Rettung bedeutet dieser hebräische Kindername. Und der andere Name, der Christus beigegeben wird in Matthäus 1, das ist sozusagen sein Programm. Immanuel, das ist seine Mission. Gott ist mit diesem Christus mit uns. Gott mit uns. Dieser Jesus, in dem Gott nun bei, unter und mit den Menschen ist, dieser Christus ist jetzt da. Und jetzt erzählt Matthäus, wie es weitergeht, und ich will Sie in diesen Text heute Morgen einfach mit hineinnehmen. Ich lese aus Matthäus 2 den Text von den Weisen aus dem Morgenland. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, jetzt folgt ein Zitat aus dem Propheten Micha mit einer kleinen Ergänzung, die Matthäus macht, die nimmt er aus den Samuelbüchern. Du Bethlehem im Land Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürstentümern Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann denn der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut, gingen in das Haus, sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen war, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Die ersten Verse schaffen den äußeren Rahmen, geben Zeit und Raum an. Jesus wird zur Zeit des Herodes geboren. Herodes, Parallelen zu unserer Zeit drängen sich auf. Herodes, ein König mit einer großen Bautätigkeit, mit der er versucht, seinen Nachruhm zu sichern. Ein König, der drei seiner Söhne tötet. Ein Herodes, der sich für den König des Landes hält, bis zu dem Moment, in dem ihm einige kluge, gelehrte Männer aus dem Osten von jenseits der römischen Grenze, von jenseits des römischen Einflussgebiets sagen, dass jetzt wohl ein anderer, ein neuer König geboren ist. Und der Verfasser des Textes, Matthäus, nimmt den Ort vorweg, das ist in Bethlehem passiert, in der Stadt Davids, dort ist dieser König geboren. Wer sind die Weisen, die da kommen? Sterndeuter aus dem Osten. Der Begriff, der hier verwendet wird, es ist unsicher. Aber er bezeichnet bei aller Unsicherheit Menschen, die eine religiöse oder philosophische Erkenntnis haben. Menschen, könnte man sagen, die so viel Weltwissen, so viel Weisheit, so viel Einsicht, so viel Klugheit haben, dass sie eine himmlische Erscheinung deuten können. In dem Raum, in dem diese Menschen gewohnt haben, diese Sterndeuter, und aus dem sie jetzt kommen, haben immer schon Juden gesiedelt. Sie dürften Texte gekannt haben. Sie dürften einzelne Sterne mit einzelnen Völkern verbunden haben. Und jetzt, nach allem, was man so sagen kann, schon Johannes Kepler hat das lange so, und ich denke mit gutem Grund, gedeutet, im Jahre 7 oder 6 vor Christus, treten die Sterne Jupiter und Saturn so zusammen, dass man sie, wenn man sie von der Erde aus betrachtet, als gemeinsamen Stern anschauen kann. Aber die genaue astronomische Einordnung dieses Geschehens ist hier nicht entscheidend. Matthäus verliert nicht viele Worte. Er sagt nicht mehr, als dass er das nur andeutet. Das Entscheidende für ihn ist, und wenn wir es hören, für uns, diese Erscheinung lässt diese Männer aufbrechen. Was haben sie gekannt? Welche Texte sind ihnen gekommen? Wie haben sie diese Erscheinung gedeutet? Kannten sie, so wird das oft verstanden, die Weissagung Bileams aus dem 4. Mosebuch, dass ein Stern aus Jakob ausgehen wird? Möglich ist das, was auch immer genau passiert ist, die Sterndeuter schließen aus der himmlischen Erscheinung darauf, dass in Israel ein König geboren sein muss. Etwas anderes ist hier wichtig. In der religiösen Vorstellung dieser Menschen, die hier aufbrechen, bestimmen die Sterne das Schicksal des Menschen. Und Wissenschaft, Weisheit, vielleicht auch religiöses Orakeltum besteht für diese Menschen darin, den Versuch zu machen, den Lauf der Sterne zu erkunden, zu deuten und angemessen sich dann danach zu richten und zu verhalten. Die Idee ist, dass der Lauf der Sterne abbildet, was hier passiert. Und wenn man das erforscht, dann kann man für sein Leben heraus Schlüsse ziehen. Die Antike denkt, dass die Sterne Repräsentanten der Götter, ja manchmal sogar die Götter selber sind. Wie anders der biblische Schöpfungsbericht. Da sind die Sterne Lampen, die Gott an den Himmel hängt, damit sie leuchten. Und nicht mehr. Sie sind Geschöpfe Gottes, sie sind nicht die Götter selbst. Und dieser Stern, dem die Weisen jetzt folgen, der dient Christus. Dieser Stern weist auf Christus hin. Die Schöpfung ist nicht Gott, so will es Matthäus gelesen haben, sondern die Schöpfung dient Gott. Das Kind lenkt den Stern und nicht andersrum. Nicht das Schicksal bestimmt, sondern Jesu Macht ist größer als das All. Und was diese Männer auszeichnet und was hier zum Vorbild wird, ist dies. Sie verlassen den Rahmen, in dem sie normalerweise denken, in dem sie sich normalerweise bewegen, in dem sie sich normalerweise aufhalten. Und sie gehen auf Christus zu. Und dann sind sie in Jerusalem. Die Weisen fragen im Königspalast nach dem König der Juden. König der Juden, das ist der heidnische Begriff für Christus. Ein Israeli, ein Jude würde Jesus nicht so nennen. Er würde ihn König von Israel oder König Israels nennen, aber nicht König der Juden. Das ist die heidnische Wortwahl. Und sie wird in den Evangelien wieder auftauchen, wenn Pilatus den Namen Jesu als König der Juden auf die Tafel über dem Kreuz schreiben wird. Passa, Passion klingt hier schon an. Jetzt kommen die Weisen und fragen, wo ist er? Und Herodes erschrickt. Und Matthäus sagt, dass mit Herodes die ganze Stadt erschrickt. Vielleicht greift er etwas vor. Denn die Stadt wird wohl mitbekommen, dass Herodes eine jüdische Ratsversammlung einberuft, weil er wissen will, was passiert ist. Vielleicht greift Matthäus aber damit, dass die ganze Stadt darüber erschrickt, dass ein König angekommen sein soll, noch weiter vor. Kapitel 21 seines eigenen Evangeliums wird er schreiben, als Jesus in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung, in Aufruhr und sprach, wer ist dieser? Herodes beruft die große Versammlung ein. Die Geburt des messianischen Königs muss Schlimmes für ihn bedeuten. Oder einfach gesagt, das Kommen Gottes stört die Kreise des Herodes. Es passt ihm nicht, dass da ein Konkurrent aufgekommen sein soll. Und er fragt die Versammlung, wo ist das passiert? Und die Antwort der jüdischen Gelehrsamkeit in Bethlehem. Kundige Leute sind das. Aus der Schrift, dem Wort Gottes heraus, können sie klare Antwort geben. Die Schrift ist nicht dunkel, die Schrift ist kein totes Wort. Gottes Wort redet. Und es gilt, Antwort zu finden aus seinem Buch. Hier gelingt es. Aus Bethlehem soll der König kommen, aus dem kleinen Kaff. Aus dem Ort, in dem die Urgroßeltern Davids, in dem Ruth und Boas wohnten. Theologisch gesprochen, das Große kommt aus dem, was irdisch gesehen gering und verachtet ist. Die Größe der Welt zerbricht. Nicht in dem Palast des Herodes wird der Christus geboren. Der Satz aus dem Lobgesang der Maria klingt hier an. Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Und Matthäus zitiert hier den Propheten Micha. Und erweitert dieses Zitat um einen kleinen Zusatz. Er sagt noch dazu, der Fürst, der aus Bethlehem kommen wird, der wird das Volk weiden wie ein Hirte. Das ist eine Spitze, die Matthäus hier gegenüber Herodes und allen weltlichen Herrschern anbringt. Im Gegensatz zu dir, Herodes, wird der neue Herrscher sein Volk weiden wie ein guter Hirte. Nicht wie ein Böser, nicht wie einer zum Schaden des Volkes, sondern einer, der zum Wohl des Volkes agiert. Die einzige Reaktion des Herodes, die ihm bleibt, ist zu lügen. Ich will ihn auch anbeten, sagt er. Und trotzdem muss er Werkzeug Gottes bleiben. Er muss Gott dienen. Er schickt die Weisen zu Christus. Er hält sie nicht auf. Er schickt die Weisen dorthin, und ermöglicht, dass sie Christus begegnen und dass sie Christus anbeten. Die Weisen machen sich auf, wieder scheint der Stern und das genau wie? Es wird nicht gesagt. Hier schweigt Matthäus und er sagt nicht, wie ein Stern genau über einem Ort stehen kann. Was das für eine Erscheinung ist, was für ein Licht, das wird nicht beschrieben. Etwas anderes ist wichtig. Und ehe wir uns darüber unterhalten, was das für ein Stern ist, die Weisen freuen sich zu finden. Die Weisen freuen sich, angekommen zu sein. Die Weisen freuen sich, als sie dort ankommen, wo sie Christus begegnen können. Die Freude zu finden. Diese Freude, die uns im Weihnachtstrubel und in den Wochen und Monaten danach so oft verloren geht. Die Weisen haben sie. Und Matthäus sagt es ausdrücklich. Und er sagt es über Männer, die sich sowieso ein bisschen schwerer tun, sich öffentlich zu freuen. Sie freuen sich, als sie angekommen sind. Sie finden das Haus, gehen hinein, sehen Maria und das Kind. Josef ist hier für Matthäus nicht von großem Interesse. Und die Weisen, die aus ihrem Land wissen, wie man einen König ehrt, fallen vor Jesus nieder. Sie erweisen ihm die Ehre, das ist die angemessene Reaktion. Die Weihnachtsgeschichten, die wir kennen, kennen beide Arten, mit diesem Christus, der da in die Welt kommt, umzugehen. Nur zwei Beispiele. Simeon im Tempel nimmt Jesus zärtlich auf den Arm, hält ihn fest, umfasst ihn. Und die Weisen knien nieder und beten an. Christus ist der uns nahegekommene Mensch und Bruder und Freund. Und er ist immer gleichzeitig auch Herr und Gott. Und die Weisen bringen keine praktischen Geschenke, keine Windeln, ja, oder Flaschenwärmer, eher diplomatische Geschenke, Zeichen der Anerkennung. Und das dient dazu, den Herrschaftsanspruch Jesu anzuerkennen. Es sind diplomatische Geschenke, politische Geschenke, die ausdrücken, dein Herrschaftsanspruch wird akzeptiert. Das ist mehr als nur Anbetung. Das ist mehr nur als sein, oh, ich finde dich toll, Jesus. Das ist die Bereitschaft, sich seinem Willen zu unterwerfen, ihn Herr sein zu lassen, die hier in den Geschenken ihren Ausdruck kriegt. Wenn selbst die Sterne diesem Christus gehorchen, sollte ich mich da nicht vor ihm beugen? Und eine Sache ist hier spannend, Gold und Weihrauch, und das sind königliche Geschenke, die erwartet man, die kennt man. Auch aus den Ankündigungen aus dem Alten Testament. Myrrhe, das ist neu. Und die Tradition der Kirche hat dieses dritte Geschenk immer auf Jesu Leiden hingedeutet. Im Johannesevangelium am Ende taucht der Begriff auf, dass Nikodemus Myrrhe und Aloe nimmt, um den Leib des toten Christus zu salben. Auch hier im Geschenk der Könige, Gold und Weihrauch würde genügen, aber mit der Myrrhe wird angedeutet, es geht in das Leiden hinein. Und zum Schluss die schlichte Bemerkung, Gott erschien ihnen im Traum. Die Menschen, die Christus angebetet haben, lassen sich nun von einem Traum lenken, hören Gottes Stimme, lassen die Bemühungen des Herodes ins Leere laufen. Gott wirkt im Hintergrund. Und gleich nochmal ein Traum, die Flucht nach Ägypten. Als sie hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kind, seine Mutter mit dir, flieh nach Ägypten, bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ein kurzer Bericht nur, Herodes will das Kind suchen und umbringen. 7 vor Christus hat Herodes seine beiden Söhne Alexander und Aristobul hinrichten lassen. 4 vor Christus einen weiteren Sohn. Herodes hat Angst davor, dass jemand seine Macht, seinen Einfluss, seine Herrschaft in Frage stellt. Und Gott bewahrt seinen Sohn Jesus Christus. Er soll nicht sterben, so nicht. Zu Josef spricht Gott ein zweites Mal im Traum. Zum ersten Mal, da war es die Aufforderung, bei der schwangeren Maria zu bleiben, obwohl das Kind nicht von ihm war. Nun wird er aufgefordert, in das über 100 Kilometer entfernte Ägypten zu fliehen. Immer noch römisches Reich, aber raus aus dem Einfluss des Herodes. Es ist eine sehr einfache Aufforderung. Steh auf, nimm, geh. Und vielleicht klingt das an, was im Matthäus-Evangelium dann immer wieder kommen wird. Das sind die klassischen Aufforderungen in die Nachfolge hinein. Steh auf, nimm, geh, mach, folge mir. Josef wird zum Vorbild. Gott ruft und Josef macht. Schwieriger ist es nicht mit der Nachfolge Jesu. Und die Vorbilder werden am Anfang des Evangeliums vorgestellt. Wer diesen Text liest, muss das im Blick behalten, wenn er das Evangelium dann lesen will. Josef ist das Vorbild und wir tun's ihm nach. Im Evangelium fragt Jesus die Jünger und die Leser uns: Folgst du mir nach? Was machst du, wenn ich dich rufe? Und das, wenn du wach bist und den Text liest, du musst nicht mal schlafen und brauchst nicht mal einen Traum dafür. Folgst du mir nach? Machst du es wie Josef? Und durch die Flucht wird Jesus bewahrt. Matthäus weiß, dass seine Leser eine ähnliche Geschichte kennen. Es klingt hier an. Mose wird durch Gottes Eingreifen bewahrt, als der ägyptische Pharao die Kinder der Israeliten töten lassen will. Schon einmal hat Gott seinen Retter bewahrt. Und Matthäus deutet dieses Rettungshandeln Gottes dann mit einem Wort aus Hosea. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, heißt es da. Die Grundtat der Vaterliebe ist die Befreiung des Sohnes des Volkes aus Ägypten. Aber der Hosea-Text geht noch weiter. Die Leser des Matthäus-Evangeliums werden die Worte gekannt haben. Ich lese sie uns. Da heißt es: Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, aber so oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Das gerettete Volk Israel verwirft Gott. Und jetzt sagt Matthäus nochmal: Ruft Gott aus Ägypten einen Retter. Wollt ihr es diesmal wieder so machen, dass ihr diesem Gott nicht folgt? Oder wollt ihr euch diesmal rufen lassen, euch diesem Heiland, diesem Herrn, diesem Christus zuwenden? Gott hätte damals, nachdem Israel ihn abgelehnt hat, sich zurückziehen können, die Arme verschränken können und sagen: Mit euch Volk habe ich nichts mehr zu tun. Nein, mit Christus fängt Gott nochmal an, sein Volk zu retten. Dritter Teil, der Kindsmord des Herodes. Ab Vers 16. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig, schickte aus, ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Zorn, Wut, Erregung packt Herodes. So kann man auch auf Gottes Anspruch reagieren. So kann man auch reagieren, wenn Gott sagt: Ich bin jetzt da. Zorn, Wut und Erregung. Herodes ist der Erste in einer langen Kette von Leuten, die Jesus, die den Sohn Gottes ablehnen. Auch das verschweigt Matthäus nicht. Und den Leser, uns, will er packen und fragen: Was ist deine Reaktion auf den kommenden Christus? Der Zorn des Herodes über die Täuschung der Weisen aus dem Morgenland führt zum Kindsmord. Es berichtet keine außerbiblische Quelle von diesem Ereignis. Es ist auch nicht klar, wie viele Kinder es waren. Vielleicht waren es 10 oder 20 oder 100, es waren zu viele. Matthäus deutet dieses Geschehen mit einem Prophetenwort, zitiert Jeremia. Dort im Buch Jeremia ist es ein hoffnungsvolles Wort. So spricht der Herr, heißt es: In Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Die Rahel-Kinder, das sind die Stämme Ephraim, Manasse und Benjamin. Sie sind untergegangen, das Nordreich ist weg. Aber Gottes tröstende Antwort: So spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen vom Tränen. Es gibt Lohn für deine Mühe, sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren. Das ist das tröstende Prophetenwort, das Matthäus zitiert. Bei Matthäus wird nur die Klage zitiert. Und die Spannung, die erzeugt wird, ist die: Wer tröstet denn jetzt die Mütter, die hier weinen? Es ist die Frage aus dem Weihnachtslied: Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Und Matthäus lässt das hier offen, aber wir wissen, wie das Evangelium ausgeht. In Christus liegt der Trost in allem Leiden. In dir ist Freude in allem Leide. Das ist die Idee, warum der Kindsmord zu Bethlehem im Matthäusevangelium berichtet wird und alle anderen Texte der Antike über dieses Ereignis schweigen. Und ein letztes, die Rückkehr aus Ägypten. Ab Vers 19, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef wieder im Traum. Das dritte Mal. Und er sprach, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir, zieh in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er einen Befehl und zog ins galiläische Land. Und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazoräer heißen. Nochmals Josef. Nochmal redet Gott, erscheint dem Josef. Nochmals ist dieser gehorsam. Er hört und geht ganz schlicht. Zweimal erzählt Matthäus quasi das Gleiche in seinem zweiten Kapitel. Und Josef wird zum Vorbild für alle, die Jesus nachfolgen wollen, hören und gehen. Schwerer ist es nicht. Josef zieht mit Familie ins Land, ein erster Einzug. Noch nicht ganz so wie beim Einzug in Jerusalem in Matthäus 21, aber doch eine Vorwegnahme des Kommenden. Christus zieht ins Land ein, als König, als Herr. Das Land weiß nicht, was ihm passiert. Es klingt nicht wirklich triumphal, aber Matthäus berichtet das mit den gleichen Worten wie später beim Einzug in Jerusalem. Aber in Jerusalem ist jetzt Archelaus König. Er folgt in seiner Art der Regierung seines Vaters. Die Juden werden später in Rom vorstellig werden und Archelaus als König absetzen. Selbst die römische Zentralregierung in Rom sieht ein, dass Archelaus nicht taugt. Sie werden ihn absetzen. Es ist eine kluge Entscheidung, die keine extra Offenbarung braucht, jetzt nach Galiläa zu gehen. Da hat Maria Familie und Verwandtschaft. Aber für den Leser des Matthäusevangeliums tut sich jetzt eine Frage auf. Kann der Messias aus Galiläa kommen, aus Nazareth? Wie passt das? Matthäus muss seinen Lesern diese Fragen beantworten. Wie passen Galiläa und Nazareth in die Heilsgeschichte? Also zuerst der Messias aus Galiläa, Matthäus 4, einige Kapitel später. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was von Jesaja geredet ist, der da sagt, Land Sebulon, Land Naphtali, Land am See, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in der Finsternis sitzt, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes sitzen, ist ein Licht aufgegangen. Warum Galiläa? Matthäus erzählt es, damit dem Leser klar ist, hier erfüllt sich Schrift. Im heidnischen Gebiet, nördlich von Jerusalem, da wo das judäische Land und das heidnische Gebiet sich berühren, das Galiläa der Heiden, so hat man despektierlich gesagt, da leuchtet Licht auf, da geht Licht auf. Die Idee, dass Christus eben nicht nur das Licht für Israel ist, sondern das Licht der Welt, die klingt hier an. Das Volk, das in der Finsternis sitzt, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes sitzen, im Galiläa der Heiden, denen ist das Licht aufgegangen. Darum will Matthäus das erzählt haben. Christus ist für die Welt. Und er spannt da einen Bogen von diesem Kapitel bis zum Ende seines Evangeliums. Geht hin in alle Welt. Das, was in Christus begonnen hat, muss aller Welt gesagt werden. Und das zweite heilsgeschichtliche Problem, was ist mit Nazareth? Für Nazareth gibt es keine Verheißung im Alten Testament. Aber Matthäus 2 hier in diesem Vers bezeichnet Jesus als Nazoräer, eine Variante des Wortes Nazarener. Man müsste ein wenig in die Sprache eintauchen, jemand unter Ihnen ist gerade dabei, das ernsthaft zu tun. Für diejenigen, die die Sprache kennen, und das ist Matthäus und seine Leser, klingt hier das hebräische Wort für Spross, für Nachkomme an. Nezer. Nazoräer, Nazareth, Nezer. Und damit hat Matthäus jetzt genau das, was er braucht. Er hat ein drittes Jesaja-Wort, an das er andocken kann. Er hat ein drittes Jesaja-Wort, mit dem er Jesu Geburt kommentieren kann. Und das ist das, was Matthäus möchte. Er möchte die Geschichte erzählen, die passiert. Und er möchte sie für seinen Leser, für uns theologisch einordnen. In Matthäus 1 kommentiert er die Jungfrauengeburt mit einem Jesaja-Wort. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Ein paar Abschnitte weiter, wir hatten es eben, nimmt er ein Jesaja-Wort aus Jesaja 9. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die in Finsternis wohnen, leuchtet es hell. Und jetzt hat er sein drittes Wort. Die Kapiteleinteilung kannte Matthäus damals so noch nicht, aber es ist Jesaja 11. Und da heißt es wird ein Spross hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Das Bild ist ein abgeschlagener Baum und daraus keimt es neu. Und auf diesen Spross, die zarte Wurzel Jesse, aus der hier Christus hervorkommt, auf die will er angespielt haben. Und mit dem Wortspiel um den Nazaräer, um den, der aus Nazareth kommt, kann er das machen. Und auch hier weiß Matthäus, dass seine Leser wissen, wie es weitergeht. Auf ihm, diesem Christus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates, der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Alles, was man über Christus aussagen kann, ist mit dieser kleinen Andeutung schon umrissen. Christus ist der Nachfahre Davids, der Messias, der Retter. Derjenige, den das Alte Testament ankündigt und erwartet, der ist jetzt hier. Und dieses Nazareth, auf das hier angespielt wird, das ist dann so wichtig, dass es auch nochmal auf der Kreuztafel des Pilatus erscheinen wird. Jesus von Nazareth, König der Juden. Ich will und muss schließen. Matthäus erzählt die Geschichte und deutet für den Leser, was hier passiert. So müssen wir Gottes Wort lesen und hören. Hören, damit wir für unseren Glauben an diesen Christus klug werden. Wir müssen doch wissen, wer dieser Christus ist, an den wir glauben. Und ich habe versucht, Ihnen aus Matthäus 2, aus diesem kleinen Abschnitt heraus, ein wenig zu zeigen, was dieser Abschnitt über Christus sagt. Wir glauben an den Christus, auf dem der Geist des Herrn liegt, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Wir glauben an den Christus, den das Alte Testament ankündigt und verheißt, an den menschgewordenen Gottessohn, und an den, dem selbst die Sterne und das All dienen müssen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.